Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Sechs Jugendliche gründen eine Schüler-WG, nicht nur um dem Muff von Vätern und Stiefvätern zu entkommen, sondern auch um auf Frieda aufzupassen. Der Junge hat sich kurz vorher versucht, das Leben zu nehmen. Der Alltag in der WG ist daher sehr turbulent.
Ach, jetzt ist sie für den Rest ihres Lebens eine Brandstifterin.
Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Und ich bin für den Rest meines Lebens ein Selbstmörder.
Mit dieser Geschichte landete der Autor Bov Björk 2015 einen Bestseller. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis der Film zum Buch auch ins Kino kommt. Jetzt ist es soweit. Nele Vollmer, die zuletzt vor allem mit den Kinderbuchverfilmungen Mein Lotterleben und Rico, Oscar und die Tieferschatten Erfolge feiern konnte, führte Regie. Hallo.
Hallo.
Wie sieht denn eigentlich Ihre eigene WG-Erfahrung aus?
Meine WG-Erfahrung. Ich habe tatsächlich gar nicht so eine große WG-Vergangenheit. Die war Ludwigsburg. Ich habe in Ludwigsburg studiert und bin von Hamburg aus nach Stuttgart gezogen und hatte einen Kommilitonen, sozusagen einen zukünftigen, kennengelernt, der auch aus Hamburg kam. Und wir sind zusammen in Stuttgart in ein Haus gezogen. Ziemliches heruntergekommen. Das ist dem Auerhaus ganz ähnlich, sage ich mal. Also da war dann auf Dielen, musste man sich so mit Tape Kreuze machen. Man wusste, da darf man nicht raufsteigen, weil es wackelig ist. Und da habe ich es aber tatsächlich nicht so lange ausgehalten. Ich glaube 2 Monate, weil ich irgendwann dachte, wenn man in Ludwigsburg studiert, muss man in Ludwigsburg wohnen und man kann nicht nach Stuttgart pendeln, weil das ist ja so wie so ein Internat eigentlich. Und deswegen bin ich dann relativ schnell nach Ludwigsburg gezogen und habe da aber alleine gewohnt.
Im Auerhaus sind es ja 6 Teenager, die eine Schüler-WG gründen im baden-württembergischen Nirgendwo, eigentlich Anfang der 80er Jahre. Frieda, einer der 6, hat versucht, sich umzubringen. Die anderen passen jetzt mehr oder weniger auf ihn auf. Was hat Sie jetzt als Geschichtenerzählerin, als Regisseurin an dem Erfolgsroman von Bov Björk so fasziniert, dass Sie gesagt haben, ich verfilme das?
Das sind die Gespräche zwischen Frieda und Höppner. Also diese Freundschaft von diesen beiden Jungs, die über Themen reden wie, was ist, wenn du im Eis einbrichst, soll ich dich da retten oder nicht, die mich so berührt haben und die mit einer Feinheit und trotz schweren Themas eine Leichtigkeit auch haben und einen Humor haben, der mich beim Lesen wirklich zur Gänsehaut gebracht hat. Und ich dachte, das ist toll, weil das ist, klar spielt unser Film in den 80er Jahren, aber das ist ein Thema, was ja heute genauso präsent und akut ist.
Dieses Universelle, ist das vielleicht auch das Erfolgsrezept dieser Geschichte? Denn ich will gar nicht vom Roman sprechen. Auerhaus wird jetzt auch auf Bühnen gespielt, in Düsseldorf und in Hamburg. Vergleichbar eigentlich irgendwie nur mit Chick von Herrndorf, was ja auch so eine Geschichte hatte, vom Roman bis auf die Bühne. Was ist es an diesem Stopp von Auerhaus, dass jetzt nicht nur Filmregisseure, sondern auch Theaterregisseure begeistert?
Na, weil ich glaube, die Kombination aus einem schweren Thema mit einer Leichtigkeit, und das finde ich schon sehr, sehr besonders an diesem Roman. Und das ist natürlich für ein junges Publikum, die jetzt in der Zeit sind, also sprich 18-Jährige sind, das ist aber auch für Leute, die eben genau zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, genau in dem Alter waren, spannend ist. Und ich glaube aber auch für eine Generation, ich war auf vielen Lesungen auch und war auch auf vielen Inszenierungen, und da sind auch teilweise 60, 70-Jährige, die da noch sitzen und die das berührt. Das ist einfach ein ganz feiner Ton, den der Bov da getroffen hat und den wir hoffentlich auch im Film übernommen haben und getroffen haben.
Wenn diese 6 Teenager zusammenziehen in dieses Haus, ist das für Sie so eine Art von Utopie, die Sie da leben? Wenn Sie da einziehen, ist das so der Gedanke, jetzt ist hier die Freiheit, obwohl sie ja auch in der Provinz bleiben letztlich, nicht wahr?
Ja, das sind ja alles so kleine so Inseln. Ne? Jeder ist ja so mit sich beschäftigt und jeder hat so einen Problemrucksack irgendwie, mit dem er da einzieht. Und sie sind alle mit sich selber beschäftigt und ihrem Problem beschäftigt. Und klar gibt es diesen Deckmantel, wir passen auf, dass der Frieda sich nicht nochmal das Leben nimmt. Aber das Schöne ist, glaube ich, dass da so unterschiedliche Energien aufeinandertreffen und jeder so seinen Platz in der Welt finden muss. Und darum geht es denen, glaube ich, in dem Moment, wo sie da einziehen.
Wie wichtig war es Ihnen als Regisseurin, diese Atmosphäre dieser bundesrepublikanischen Provinz Anfang der 80er Jahre zu erzeugen? Also es beginnt ja bei den Klamotten der Darsteller, den Haaren, aber es geht auch weiter über diese tristen Straßenzüge, die Regalauslage im Supermarkt. Also sehr detailversessen, so wie letztendlich auch das Buch.
Es ist einfach eine andere Zeit gewesen. Und was mir wichtig war, ist, dass wir jetzt gar nicht diesen 80er-Jahre-Stempel drauf haben, sondern dass wir eher diese Verlassenheit, man ist so ein bisschen weg von der großen Welt und man ist sehnsüchtig und man denkt, vielleicht ist es ein anderer Ort, der ist besser als der Ort, an dem wir jetzt sind. Und das Schöne ist ja, dass es solche Orte gibt noch und dass ich durch diese Zeit, in der wir gedreht haben, und wir haben relativ viel in NRW gedreht, aber hatten einen, die ganzen Außenaufnahmen sind in einem ganz kleinen Ort in Hessen, haben wir was gefunden, das ist so 1 Stunde von der Autobahn entfernt und da sieht es so aus und da gibt es keinen Handyempfang und als wir dort alle hingereist sind für die Dreharbeiten, hat man so ein Gefühl bekommen, als ob wir so selber in so eine Zeitmaschine zurückkatapultiert werden, eben in die 80er Jahre wieder. Und das war ganz toll und das hatte auch was Befreiendes und uns hat das irgendwie total viel Spaß gemacht.
Musste man denn diese Art und Weise der Codes der 80er Jahre mit den Schauspielern besonders erarbeiten? Das ist ja eine Generation, die in den 90er Jahren vor allem geboren worden ist. Für die ist das jetzt noch ein Stück weiter weg oder muss man das gar nicht so erarbeiten?
Na klar, es gibt natürlich viele Worte, die Jugend heute benutzt, die gab es damals natürlich nicht so und ich habe viel gelesen, dass man einfach weiß, was ist politisch zu dem Zeitpunkt passiert und so, dass wir wissen das noch so, die das natürlich spielen, unsere Anfang 20-Jährigen wissen das natürlich nicht mehr, aber die haben sich da sehr reingefuchst.
Wie ist eigentlich dieses Verhältnis der Teenager zu ihren Eltern? Das ist sehr interessant, also meine Lieblingsszene in dem Film und das ist ja auch eine Szene in dem Buch ist, wenn Höppner seiner Mutter erzählt, wie das gerade so ist in der WG und sie ihm erklärt, was Depression ist. Und man merkt, dass sie Worte plötzlich benutzt und Assoziationen, die viel zu konkret sind, als dass sie das aus einem Lexikon hat. Dabei sagen die Teenager ja, sie wollen alles haben, nur kein Leben wie ihre Eltern. Dabei ist dann doch die Nähe oder die Ähnlichkeit dieses Lebens oder Existenz dann doch nicht so zu trennen. Man kann gar nicht so weit weggehen. West-Berlin ist ja auch immer so eine Insel, wo man weg möchte.
Ja, und gerade bei Höppner und der Mama, ne, also da habe ich das Gefühl, das waren für mich im Buch die Szenen, die mich auch wahnsinnig berührt haben, ne, weil das so eine Nähe ist und die einfach ihr Wohnzimmer im Auto haben. Ne, die sind halt nicht mehr zu Hause, weil der F2M2 da ist, der einfach grauenvoll ist und mit dem man nichts anfangen kann. Aber dieses Band zwischen Mutter und Sohn, was für uns im Film vielleicht sogar noch ein Ticken stärker ist als im Roman, und da habe ich auch viel mit dem Boffen also drüber diskutiert, was ganz spannend war. Und mir war das aber ganz wichtig, weil ich das Gefühl habe, das ist das, wo der Höppner mal seine Hose runterlassen kann. Und das sind auch, muss ich sagen, mit meine Lieblingsszenen, die beiden im Auto in ihrem Wohnzimmer sitzend.
Jetzt haben Sie sich über das Drehbuch gebeugt mit dem Ausgangsmaterial. Sie haben schon erwähnt, Boff Bjerg war also in Gesprächen irgendwie präsent. Also wie nah war er da oder wie weit legen Sie Wert darauf, dass ein Autor, dessen Buch ja wirklich sehr, sehr erfolgreich war und sehr bekannt ist, nah ist an dem, was Sie letztendlich schaffen wollen?
Also das Allerwichtigste ist natürlich, also es ist immer ein Buch ist ein Buch und ein Film ist ein Film und man muss immer die adäquate Umsetzung natürlich dazu finden, aber dass man die Seele mit in den Film bekommt, das ist natürlich das Allerwichtigste. Und das wäre für mich ein Albtraum gewesen, wenn der Boff den Film sieht und sagt, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Und das werde ich nie vergessen, als wir im Kino saßen. Und das war ganz natürlich einer der wichtigsten Momente für mich, dass ich weiß, der steht dahinter und er findet den Film toll. Und das war ist mir ganz wichtig natürlich.
Das Buch hat relativ viele Slapstick-Szenen, zum Beispiel bei der Musterung, wie die Jungs dann die Akte klauen der Bundeswehr. Ist das für Sie als Regisseurin ein dankbares Geschenk, weil Slapstick eignet sich ja fürs Kino hervorragend? Oder ist das dann auch wieder eine Herausforderung, weil man den Gag, einen Witz dann auch wirklich hinbekommen muss?
Man muss seine Figuren lieben und ich glaube, in dem Moment, wo man anfängt, versucht komisch zu werden, dann ist es nicht mehr komisch. Und ich fand gerade bei unserem Höppner, der ja noch so auf der Suche ist und der ist nicht hopp oder top, ne? Wie er auch so schön sagt, so bin ich halt nicht und so ist er halt nicht. Und ich glaube, durch diese Voice-Over, die es gibt, weil natürlich viel auch im Inneren sich abspielt beim Höppner, im Roman ja noch viel, viel mehr. Deswegen haben wir diese Art der Voice-Over auch genutzt. Aber das war ein ganz schmaler Grat. Und wenn man auch alleine in der Betonung der Voice-Over schon wieder merkt, man will was Witziges erzählen, dann ist es nicht mehr lustig.
Sie haben sich in den letzten Jahren vor allem einen Namen gemacht mit sehr erfolgreichen Kinder- und Familienfilmen, die Oscar- und Rico-Filme zum Beispiel, dieses Jahr allein schon Mein Lotterleben. Ist jetzt Our House für Sie so eine gewisse Fortentwicklung als Regisseurin? Welche Stellung nimmt dieses Projekt an in den letzten Jahren?
Das ist ein ganz wichtiges Projekt für mich. Und ich habe vor den Kinderfilmen habe ich ja Maria im Schmeckzig gemacht und Friedliche Zeiten, also auch gar nicht Kinderfilme. Und ich habe nach Rico gesagt, so, jetzt mache ich keine Kinderfilme mehr, jetzt geht's wieder zurück zu den Erwachsenenfilmen. Und dann kam Lotterleben, dann dachte ich, ach shit, jetzt ist das nochmal so ein tolles Projekt oder ein spannendes Projekt und jetzt habe ich nach Lotter gesagt, jetzt mache ich keine Kinderfilme mehr. Jetzt mache ich erstmal keine Kinderfilme mehr und freue mich, dass man einfach wieder auch eine andere Art hat zu arbeiten, ne? Weil natürlich durch Kinderfilme ist das Zeitfenster ein ganz anderes, man kann gar nicht so proben und ich habe das wahnsinnig genossen beim Our House, muss ich gestehen.
Aber auch etwas, diese Arbeit mit Kindern, die einem vielleicht hilft, wenn man mit 22-Jährigen sind jetzt vielleicht noch eher Kinder als vielleicht so 50-Jährige alte Haudegen, die schon seit 30 Jahren auf den Theaterbühnen und vor der Kamera stehen.
Die man ja sonst auch immer dabei hatte, so sage ich jetzt mal. Ne? Aber ich finde, es ist einfach eine ganz andere Arbeit. Ich finde, Kinder, das ist so, die bringen einen auf den Boden. Also man ist wieder so im normalen Leben und man ist nicht so abgehoben, sondern wenn die beiden sich gestritten haben, dann haben die sich gestritten und dann war es völlig wurscht, ob das Licht untergeht oder nicht, sondern ich musste gucken, dass die sich erstmal wieder vertragen. Und Filme machen ist ja oft auch so wahnsinnig abgehoben, kann es sein. Und das finde ich ganz schwierig. Und ich finde das so wichtig, dass man weiß, warum man das macht. Und das, finde ich, bringt Kinder, wenn du Kinder am Set hast, die rütteln einmal wach und sagen, so, darum geht's einfach. Und das ist das Wichtige. Und das finde ich toll. Aber was ich vermisst habe und was ich jetzt beim Auerhaus genossen habe, auch wenn das noch sehr junge erwachsene Menschen sind, aber ganz tolle und schlaue und Wissbegierige, dass man einfach miteinander diskutieren kann und was erarbeiten kann gemeinsam und sagen kann, hey, was würde der machen? Oder alleine, wo legt der Frieder seinen Abschiedsbrief hin? Da hatte ich so eine Geschichte von einer Freundin, da ist jemand gestorben und der hatte so einen Scherzartikel in den Schrank gelegt, wo die Urkunden waren. Also das heißt, nach seinem Tod hat die Frau diesen Schrank aufgemacht und musste lachen, weil sozusagen eine Botschaft des Toten noch da war und hat sie zum Lachen gebracht. Und das fand ich toll. Und das habe ich dem Max erzählt und gesagt, lass uns irgendwas finden. Wo legt er diesen Brief hin, damit der Höppner schmunzeln muss vielleicht? Und mehr habe ich dem Max gar nicht gesagt. Und dann kam er auf die Idee, dass er diese stinkende Socke da hinlegt. Und solche Sachen, das sind so schöne Momente. Und die Zeit hast du gar nicht, wenn du mit Kindern drehst. Und das können natürlich Kinder auch gar nicht leisten.
Das Ergebnis dieser Kooperation heißt Auerhaus, der aktuellen Kooperation, kommt Donnerstag in die Kinos. Und davor war die Regisseurin unser Gast, Nele Leana Vollmer. Herzlichen Dank.
Ich danke.